Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große weite Welt. Heute ist der 14. April 2021. Neben mir sitzt wieder frisch gebügelt und geschniegelt Andreas Popp. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, heute haben wir eine interessante Situation des Wetters. Es schneit ein ganz kleines bisschen. Damit haben wir nicht einmal gerechnet. Wobei, letzte Nacht hatte es geschnitten, heißt es, glaube ich. Nein, es hat geschneit. Und es hat ein wenig Schnee, liegt jetzt auf dem Rasen, aber der taut weg. Und heute erwarten wir einen trotz alledem sonnigen Tag mit 10 Grad Temperatur und blauem Himmel.
Ja, der Winter dürfte auch hier vorbei sein. Hier geht er ein bisschen länger, aber man merkt, ein Schnee kann sich nicht mehr halten. Und wir stürzen uns jetzt in die Meldung, Andreas. Wir waren gestern beide relativ, wie sagt man auf Neudeutsch, geflasht, als wir einen Artikel gefunden hatten. Den hatten wir euch gestern auch eingestellt. Nämlich aus der britischen Presse, der Express, hat berichtet über die Machtergreifung Angela Merkels. Und zwar hatte der Express ein Interview geführt mit Hans-Olaf Henkel, dem ehemaligen BDI-Präsidenten. Und späterhin ist er auch im Europaparlament als Politiker zugegen gewesen, aber nicht lange. Es hat ihm relativ schnell gereicht. Das war nichts für ihn. Und die Überschrift des Artikels zeigt schon, in welche Richtung es geht. Und das sind Töne, die nur zuweilen gestern in der deutschen Presse erschienen sind, nämlich Überschrift: What have you done, Angela? Was hast du getan, Angela? Und dann heißt es eben weiter, dass Merkels Griff nach alleiniger Macht an eine ganz bestimmte Zeit erinnert. Ich möchte das mal kurz vorlesen, was dort stand. Also der Express hatte zu dieser historischen Notstandsgesetzentscheidung gestern in Berlin in dem Interview mit Hans-Olaf Henkel auf das deutsche Grundgesetz hingewiesen, welches den Bundesländern in Deutschland weitreichende Befugnisse einräumt zur Kontrolle politischer Entscheidungen in Deutschland. Und es heißt, dieses Gesetz ist auf Drängen der Alliierten 1948 zustande gekommen, um die Entwicklung des Grundgesetzes zu beaufsichtigen. Wörtlich hieß es da in dem Artikel gestern: Die Alliierten wollten damit sicherstellen, dass sich die Zentralisierung, die zum Aufstieg der Nazis führte, nicht wiederholen kann und dass es stattdessen immer ein System der Kontrolle und des Gleichgewichts im deutschen politischen System geben würde. Ja, und Henkel, der 2019 aus dem Europäischen Parlament wieder rausgegangen war, hatte sich hierüber eben auch geäußert und hatte darauf hingewiesen, was Frau Merkel jetzt derzeit tut, nämlich den Bundesländern, so sagt er, ihren Willen aufzuzwingen. Und das sei umstritten, denn das Grundgesetz, und das hat eben Henkel auch nochmal unterstrichen, solle ja gerade eine zu starke Zentralisierung der Macht verhindern. Andreas, das sind natürlich Gedanken und Feststellungen, die in diesem Zusammenhang der gestrigen Berliner Entscheidung sehr wichtig sind, eben nicht nur aus Deutschland heraus, sondern vor allem, wenn man von außen nach Deutschland schaut.
Ja, also wir haben eine Zuspitzung der Lage, wie wir sie seit über 7 Jahrzehnten nicht mehr hatten. Das muss man ganz deutlich hier in Verbindung bringen. Und ich wundere mich darüber und bin sehr froh darüber und hatte Gänsehaut, als ich diesen Artikel gesehen habe von Olaf Henkel, weil er gerade hier eine historische Verbindung aufgebaut hat. Und das bedeutet, eine neue Zeitqualität bricht an und die deutsche Geschichte wieder tatsächlich auf den Punkt kommt. Und das ist unendlich wichtig. Um die Zusammenhänge zu verstehen, muss man natürlich die Geschichte auch verstehen und sich nicht nur auf ganz wenige Parameter einschießen, sondern die großen Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn wir wissen, wie der Erste Weltkrieg alleine zustande gekommen ist, nämlich durch eine Erfolgsgeschichte des deutschen Kaiserreiches, was gar kein Kaiserreich war, sondern ein Bündnis vieler deutschen Kleinstaaten und man dann ja tatsächlich, da kommen wir wieder auf das Thema der Logistikketten und der Transportketten, Anfang des 20. Jahrhunderts die Deutschen mit dabei waren, zu sagen, wir bauen eine Bahnstrecke. Bahnstrecken, hatten wir aus der Seidenstraße schon mal gelernt, sind natürlich Gift für die transatlantische Ebene. Und dass aufgrund dieser Tatsache eine Berlin-Bagdad-Eisenbahn gebaut werden sollte. Und es gab nur ein einziger Punkt, wo die beiden Ketten hätten zusammengeschmiedet werden müssen. Das war Serbien. Und genau Serbien war der Punkt, in dem Franz Ferdinand von Österreich, der Thronnachfolger des Österreichischen Reiches damals, umgebracht wurde 1914. Ich muss da so ganz kurz ausholen. Dann kam der Erste Weltkrieg zustande und damit war auch die diese bei Berlin-Bagdad-Eisenbahn passé. Und dann gab es, nachdem dieser Erste Weltkrieg zu Ende war, einen alliierten, ich sage mal, Rahmen, nämlich dieses Versailler Diktat. Ich nenne es deshalb Diktat, weil es wird immer gern als Vertrag genannt und Verträge sind es eigentlich nur, wenn zwei sich vertragen durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, aber es wurde natürlich von den Alliierten diktiert. Und da hatte, ja?
Meiner Meinung nach war Deutschland nicht mal dabei, als dieser sogenannte Versailler Vertrag beschlossen wurde, ne?
Ja, da könnte man ganz viel zu sagen. Deutschland wurde die alleinige Schuld für den Ersten Weltkrieg tatsächlich zugeschoben. Darüber muss man natürlich wirklich etwas sagen. Aber was hier wichtig ist tatsächlich, dass man versuchte, Zentralisierungen natürlich zu verhindern. Deshalb war dieser Versailler Vertrag, bleibe ich mal ruhig im ordentlichen Deutsch hier, wurde denn der gemacht. Aber in dieser darauffolgenden Weimarer Republik heißt es übrigens deshalb, weil diese neue Verfassung Deutschlands in den 20er Jahren in Weimar gemacht wurde, in der Stadt Weimar, weil man in Berlin das hätte nicht durchbekommen, da wären die Leute auf die Barrikaden gegangen zu der Zeit. Man hat auf jeden Fall tatsächlich eine Zentralisierung mit einbauen gebaut oder eine Art Klausel eingebaut. Das bedeutete nichts anderes, als dass Hitler an die Macht kommen konnte Anfang der 30er Jahre durch zentralisierte Strukturen. Und wir wissen, wozu das geführt hatte. Das ist auch Dauerthema gewesen unserer Vorträge. Das ganze Dritte Reich, was gewesen ist, der ganze Terror, der gelaufen ist, der Holocaust, der alle belastet hat. Das ist eine dramatische Geschichte. Und als dann dieser Krieg vorbei war, 1945, als Großadmiral Dönitz die Kapitulationserklärung ausgesprochen hat für die drei Wehrmachtsteile, übrigens Marine, Flug und auch Heer, dann war das Deutsche Reich natürlich nicht aufgegeben worden, sondern es wurde umgewandelt. In den Jahren bis 1948 im Grundgesetz endete das Ganze. Und das Grundgesetz, und das ist wirklich wichtig, hatte natürlich, das fing 1948 an im Sommer, da arbeitete nämlich das Verfassungskonvent von Herrenchiemsee. Herrenchiemsee ist eine Insel auf dem Chiemsee. Die Grundlagen des Grundgesetzes aus und die Namensgebung Grundgesetz sollte schon mal den provisorischen Charakter bis zu einer Wiedervereinigung deutlich machen. Das Grundgesetz war also keine Verfassung, sondern eine Art Provisorium.
Wiedervereinigung von welchen Teilen?
Die Wiedervereinigung der drei westlichen Besatzungszonen. Das ist interessant. Also dieses provisorische Parlament hat Deutschland in drei Besatzungszonen, das ist eine sehr interessante Frage, die du da stellst, und verabschiedete das im Grundgesetz von 1949. Und wir hatten in den alten Grundgesetzen, die wir hatten in den 50er Jahren, ich habe noch so alte, da sind hinten noch so Faltpläne drin über die verschiedenen Lagen, also quasi eine Art Landkarte. Und da sieht man, dass Deutschland aufgeteilt war, einmal in Westdeutschland, Mitteldeutschland und Ostdeutschland. Westdeutschland wurde das, was wir dann später die Bundesrepublik genannt haben. Mitteldeutschland wurde das, was wir später die DDR genannt haben. Jetzt wird für viele vielleicht mal klar, warum die DDR, als sie aufgelöst wurde, warum der Rundfunk nicht Ostdeutscher Rundfunk hieß, umgenannt wurde, sondern Mitteldeutscher Rundfunk, weil Ostdeutschland war nämlich jenseits der Oder-Neiße-Linie und die Polen hatten die kommissarische Übertragung der Verwaltung der östlichen deutschen Gebiete übertragen bekommen.
Ja, jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt zurück, was damals also beschlossen wurde.
Es ging also darum, das Ziel des Grundgesetzes war eine, wirklich, wie du schon sagtest, eine starke Zentralisierung der Macht zu verhindern. Diente also dem föderalistischen Staatsaufbau der ganz jungen Deutschen Republik. Und die Bundesländer wurden genau deswegen mit ausgeprägten Kompetenzen versehen.
Sei so nett und erklär noch einmal in ganz kurzen Sätzen bitte nur den Föderalismus.
Also Föderalismus bedeutet, dass der Ursprung ist die Subsidiarität. Subsidiarität, das Subjekt, also der einzelne Mensch, soll möglichst viel Macht über sich haben und staatliche oder übergeordnete andere Organisationen sollen nur dann in meine Freiheitsrechte als Mensch eingreifen, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, die Dinge alleine zu regeln. Und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich, dass wir kleine Gebiete wie die Bundesländer, die ja geschaffen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, bis auf Bayern, das war schon, dass man dann dort gesagt hat, sie sollen eine maximale Macht über sich haben. Und die Machthierarchie geht also von klein auf groß. Das heißt, der Bundeskanzler muss die wenigste Macht haben und der kleine Mensch am meisten Macht haben und die Länder dazwischen eben halt auch. Und das nennt man Föderalismus, dass die kleinen Bundesstaaten tatsächlich in der Lage sind, möglichst die größte Macht über sich auszuüben, und zwar oberhalb der Hierarchie des Bundes. Der Bundestag wurde deshalb auch die Bundesrepublik in einem Zweikammerparlament aufgeteilt. Es gab den Bundestag und den Bundesrat und die Gesetzgebungsverfahren wurden somit ohne Bundesrat unmöglich. Das heißt, der Bundesrat, das heißt die Länder, müssen jeder Gesetzesänderung zustimmen. Wir merken also, wie wichtig es war, den Vätern des Grundgesetzes, die würden sich jetzt im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, was wir hier gerade zur Zeit laufen haben. Das ist tatsächlich historisch. Vor dem Hintergrund der Instabilität der Weimarer Demokratie beschränkte das Grundgesetz die neue demokratische Ordnung also auf einen rein repräsentativen Charakter. Eine weitere Neuerung des Grundgesetzes bestand, und das ist ganz wichtig, in der Einführung der sogenannten Ewigkeitsklausel. Und diese Ewigkeitsklausel besagt, dass die bürgerlichen Grundrechte und der Föderalismus fortan auf demokratischen Wegen nicht mehr abschaffbar ist, auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Nochmal. Die Grundrechte und der Föderalismus ist auf keinen Fall abschaffbar, nicht einmal mit einer Zweidrittelmehrheit. Und genau das erleben wir gerade, dass die Grundgesetze mehr oder weniger abgeschafft werden. Und das erinnert dann natürlich den Olaf Henkel an schwierige Zeiten, weil hier auch gegen Alliiertenverträge und Absprachen verstoßen wird.
Ja, nicht nur Hans-Olaf Henkel und nicht nur der Britische Express haben daran erinnert, sondern es hat sich auch der Chefredakteur von Sat.1 Live 17.30 Uhr zu Wort gemeldet in einem Kommentar. Richard Kremershof heißt er und er sagt wörtlich, Angela Merkel macht jetzt mit dem deutschen Föderalismus kurzen Prozess. Nach 14 Monaten Kampf gegen Corona hat sie die Bundesländer da, wo sie diese lästige und unfolgsame Rasselbande schon immer haben wollte, unter der Knute des Bundes. Und dann zählt er einige Versagen der Regierung auf, das ist eine recht lange Liste, und sagt dann, offenbar ist sich in der Bundesregierung keiner mehr im Klaren, welchen Gesetzesirrwitz man dem Parlament zur Abstimmung vorlegen will. Also er hat es kurz vorher aufgenommen gehabt und er sagt Beispiel, bezüglich der Ausgangsbeschränkungen lesen wir, es handele sich nicht um eine Freiheitsentziehung, sondern Achtung lediglich um eine Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit während der regelmäßigen Schlafenszeiten. Also zwischen 21 und 5 Uhr. Und er sagt, ob die Länder noch wach werden, bevor sie entmachtet werden? Hoffentlich. Und dann heißt es wörtlich weiter von Herrn Kremershoff, der Föderalismus dient seit 1949 dazu, die Allmacht eines übermächtigen Zentralstaates zu begrenzen. Und wie dieser Staat aktuell mit unseren Grundrechten umgeht, das ist alarmierend. Es geht darum, ob wir auch künftig Bürger sind oder nur noch Untertanen, die zwischen 21 und 5 Uhr ruhen und schlafen sollen.
Ja, also wir sehen hier einen Gestaltungsmissbrauch aus meiner Sicht des Grundgesetzes, indem man sagt, wir schaffen eure Freiheit nicht ab, aber ab 10 Uhr habt ihr im Bett zu liegen und bis 5 Uhr dürft ihr das Haus nicht verlassen. Ab 9 Uhr. Was um Himmels Willen ist das denn anderes als eine Freiheitsbeschneidung? Und was mich jetzt wundert dabei ist, die Abgeordneten der Parteien, sind nur ihrem Gewissen unterworfen. Also im Rahmen der repräsentativen Demokratie, das ergibt sich aus dem Artikel 38 Grundgesetz. Nach diesem handeln Abgeordnete vollgültig für das Volk und sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Das erfahren wir im Artikel 38 des Grundgesetzes.
Andreas, da muss ich jetzt mal reingehen. Also wenn man sich das vorstellt, wie viele da rumsitzen, wie viele die Hand heben, wenn die Regierung möchte, dass die Hand gehoben wird. Und du liest jetzt vor, dass aber die Verankerung bedeutet, sie sind alleine ihrem Gewissen verantwortlich. Es gibt ja viele Umfragen, wenn abgestimmt wurde über sogenannte Rettungsschirme und sowas, dass viele überhaupt gar nicht wussten, wofür sie die Hand heben. Ich möchte diese Vokabel jetzt nicht nochmal so äußern, denn die wird ja dann gleich wieder in Verbindung gebracht mit dunklen Zeiten. Aber ein bisschen, ich verstehe das nicht. Wenn das jetzt, das wusste ich übrigens nicht, dass die Abgeordneten ihrem Gewissen alleine verpflichtet sind. Das würde ja, ich denke gerade über Karma nach.
Das ist tatsächlich wirklich spannend und das ist interessant, dass du das sagst. Die meisten wissen das tatsächlich nicht, dass der Abgeordnete, der ist nämlich Repräsentant seines Wahlkreises und ist natürlich nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Aber du hast recht, an der richtigen Stelle wird die Hand gehoben, zum Beispiel bei Gesetzesänderungen. Und hier sind es aber keine einfachen Gesetzesänderungen, sondern es handelt sich hier um eine Abschaffung der Demokratie. Und hier ist es ganz wichtig, die Parteien selbst haben natürlich eine Mitwirkung bei der politischen Willensbildung, auch wenn der Abgeordnete selbst nicht damit einhergehen muss. Er kann auch sagen, nein, ich bin mit diesen Parteigrundsätzen nicht einverstanden. Allerdings wird er dann bei der nächsten Liste bei der Wahl wahrscheinlich nicht mehr aufgestellt werden. Und da sehen wir schon diese Fragilität des gesamten Parteiensystems, welches natürlich tatsächlich mehr oder weniger einem Feudalismus entspricht. Und genau das hat Sokrates damals schon erkannt. Übrigens ist es nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes so, dass ein Verbot von Parteien ermöglicht wird, die in aggressiv kämpferischer Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu zerstören suchen. Und ehrlich gesagt, kann man das hier tatsächlich schon aus meiner Sicht rein interpretieren, dass hier demokratische Grundstrukturen zerstört werden. Halten wir einmal fest, wir haben eine Situation, dass eine Pandemie ausgerufen wird, diese Richtlinien, das heißt die Definition der Pandemie, aber vorher neu definiert wird. Denn wir hätten unter den gleichen Umständen vor 5 Jahren keine Pandemie, aber jetzt haben wir sie, weil man sie einfach neu definiert, indem man nicht mehr sagt, sie muss gefährlich sein, dieses Virus, was sich dort verbreitet, und es muss tödlich sein und mehr oder weniger alles gefährden, was wir haben, sondern es muss sich nur noch quantitativ entsprechend ausbreiten, wie ein normales Grippevirus eben halt. Und das ist für mich ein Gestaltungsmissbrauch. Und hier wird es kritisch.
Ja, da möchte ich jetzt ganz kurz mal in die Recherche von Pierre Kranz, dem jungen Journalistenkollegen aus Köln, gehen. Der hatte ja dieses Papier, das dem Bundesinnenministerium als Strategiepapier zugrunde liegt für die Maßnahmen, die man den Menschen aufdrängt, oktroyiert sozusagen, damit sie dieses Virus ernst nehmen, damit sie unter Druck geraten, damit sie Angst haben. Das ist dieses Papier The Hammer and the Dance. Und dieser Thomas Puello von Course Hero, einem amerikanischen Studentenportal, darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen, da gäbe es auch viel zu sagen. Der hat dieses Papier erstellt, der hat aber mit medizinischen Dingen überhaupt nichts zu tun. Der ist, glaube ich, was ist der, Betriebswirt oder sowas. Und der hat selber, und das wusste ich auch bis vor wenigen Tagen nicht, darüber gesprochen, dass er mit mehreren Regierungen zusammenarbeitet, die ihre Strategien auf Grundlage seines Papiers erstellen. Und zwar Hammer and Dance heißt übersetzt Zuckerbrot und Peitsche. Also das heißt Lockdown auf, Lockdown zu. Steht wörtlich drin, dass die Kinder Angst bekommen sollen, weil sie eventuell die Spreader sind, die dafür sorgen, dass Eltern oder Großeltern sterben. Dann sind Wordings drin, wie wer dieses Virus hat, der muss qualvoll ersticken und sterben und all diese Schlagworte, die übrigens jetzt im Rahmen der sogenannten dritten Welle wieder von Berlin runtergeleiert werden und leider von vielen Menschen ernst genommen werden. Das ist das große Problem, dass all das, was jetzt auch gerade passiert ist, nämlich dass da sozusagen eine Alleinmacht von Berlin ausgeht, wo nur noch eine Frau offenbar entscheidet, was passiert, dass damit verbunden sein wird weiterhin Angstschürerei und damit natürlich auch Menschen in Depressionen und Angst gestürzt werden, bis hin zu vielen Suiziden, die jetzt offenbar werden. Und also wenn man sich dieses ganze Gebilde gemeinsam anschaut, Andreas, ich versuche immer, mir vorzustellen, wie wir in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern über diese Vorgänge lesen werden.
Ja, wir müssen hier vielleicht nochmal auf die juristische Komponente zurückkommen, weil wir sehen, dass der Machtstatus der einzelnen Staaten offenbar auf eine andere Ebene der Privatisierung erhoben wurde. Und das ist für mich eigentlich der ganz kritische Bereich, den wir hier haben. Denn die Staaten sind offenbar, ich nenne das mal ganz provokant und auch mit ein bisschen sarkastischem Hintergrund, gekapert worden. Und dieses Kapern hatten wir natürlich auch schon in der Vergangenheit. Aber die Qualität der Machtstrukturen, nämlich der Macht des Geldes, das hat sich offenbar massiv erhöht. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf den Vertrag von Versailles, der ganz klar gesagt hat, dass Deutschland sich zum Beispiel militärisch wieder nicht neu formieren dürfe. Da gab es ganz klare Richtlinien. Ich will das nur ganz kurz mit einer solchen etwas schwammigen Überschrift beschreiben. Als 1935 dann plötzlich im Dritten Reich das Rheinland wieder besetzt wurde, widerrechtlich also verstoßen wurde gegen die Absprachen der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg und dann plötzlich deutsche Soldaten wieder aufgerüstet wurden, das Militär aufgerüstet wurde 1935 und dann plötzlich etwas nicht passierte, nämlich kein Eingriff der Alliierten. Wir hatten damals den Chamberlain, das war damals der Premierminister, vor Churchill, muss man wissen, 1940 war es eben mal Chamberlain. Chamberlain war ein Appeasement Manager und der hat immer gesagt, wir wollen Ruhe haben und wir wollen immer in Freude bleiben und so weiter. Und sie haben nicht eingegriffen, die Alliierten damals. Und so wurde natürlich fahrlässig begünstigt, ein neuer Totalitarismus von Deutschland ausgehend. Das ging sogar so weit, dass 1938 in USA im Time-Magazin Adolf Hitler noch als Mann des Jahres bezeichnet wurde.
War Frau Merkel nicht auch Frau des Jahres vor kurzem?
Auch im Time-Magazin, meine ich. Ja, aber da will ich jetzt keine Verbindung herstellen. Das ist Zufall. Also was ich hiermit sagen will, ist, als daraufhin, und wir wissen, was dann passierte in den 40er Jahren, tatsächlich die Bundesrepublik neu geschaffen wurde, nach ganz bestimmten Kriterien. Dazu gehörte eben halt die Vermeidung der Zentralisierung. Dazu gehörte auch im Rahmen des Grundgesetzes die Entwicklung der sogenannten Deutschen Bundesbank, die den Gesetzen unterworfen war und nicht wie die alte Reichsbank mehr oder weniger gesetzeslos war, wo die ihre eigenen Gesetze gemacht haben. Und das war wichtig. Und deshalb war ja interessanterweise auch der Aufbau der Bundesrepublik Deutschland eine solche Erfolgsgeschichte, weil nämlich regionale Strukturen mit Sparkassen, mit Volksbanken, mit der Deutschen Bundesbank und eben mit mittelständischen Betrieben tatsächlich eine Garantie für eine neue Wirtschaftsordnung geschaffen hatte.
Diese regionalen Banken schließen gerade alle wieder, ne?
Genau, und das ist der Punkt. Es wird jetzt alles zerstört und wir haben jetzt eine ähnliche Situation und die muss ich einfach erkennen. Die EZB entspricht nämlich den Rechtsnormen wieder, wie es damals die Reichsbank war. Und das heißt, sie ist mehr oder weniger frei von allen gesetzlichen Regeln und macht ihre Regeln selbst. Es wird damit argumentiert, sie sind frei und können selbst entscheiden, was sie tun. Und das ist wichtig, weil eine politische Einflussnahme in das Bankwesen nichts zu suchen hat. Da muss man sehr vorsichtig sein, aber das wäre jetzt ein zu weitführendes Thema.
Ja, die Geschichte, die wiederholt sich ja nicht, sagt Mark Twain, sondern sie reimt sich.
Ja, und da reimt sich momentan eine ganze Menge. Ich bin also wirklich fassungslos darüber, dass es so läuft. Und was mich jetzt wundert ist, dass wieder die Alliierten an dieser Stelle stillhalten und nichts tun, dass eine Machtübernahme in einer Form hier stattfindet in Deutschland, und zwar unter Vorschieben einer Notfalllage mit einem Virus, welches vor 5 Jahren noch nicht als Pandemie ausgewertet wäre. Und dieses wird dermaßen inszeniert. Nicht das Virus selbst wird inszeniert, sondern die Inszenierung des existierenden Virus wird so hoch gepusht, um darüber eine wirklich gefährliche Machtübernahme hier zu installieren in Deutschland. Wo bleiben jetzt die Alliierten? Oder will man wirklich permanent dieselben Fehler machen? Dass ich das hier so deutlich bringe und auch mit dem mit unserer dunkelsten Zeit unserer Geschichte hier in Verbindung setze, zeigt, wie wirklich fassungslos ich bin, weil ich mir große Sorgen mache, dass sich solche Dinge wiederholen. Und ausgerechnet die Menschen, die darauf hinweisen, wie gefährlich es sein kann, dass die zentralistischen Strukturen sich wiederholen, Abschaffung der Demokratie, all diese Dinge, genau die werden mit dem Adjektiv rechtsextrem noch bezeichnet. Also eine völlige Verkehrung der Realität ins Gegenteil.
Ja, also mir nimmt das ehrlich gesagt auch den Atem, denn ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die großen bunten Zeitungen hier titeln: Kanzlerkandidaturkampf, Söder gegen Laschet. Ich meine, das scheint mir ja eher ein Ablenkungsmanöver zu sein, damit die Menschen nicht aufmerksam darauf werden, was da gestern in Berlin beschlossen wurde. Alleinige Macht von Deutschland aus. Wenn Frau Merkel, ich sage es jetzt mal salopp, und es ist natürlich nicht in dem Umfang ernst zu nehmen, aber wenn die schlecht schläft und schlechte Laune hat morgens und aufsteht und sagt, und jetzt sperre ich die alle ein, dann ist das möglich.
Ja, das ist wirklich das Absurde bei der Geschichte. Das ist totalitär, wie ich es mir hätte nicht noch mal vorstellen können in meinem Leben, gerade nach unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich habe rausgesucht ein Video von Professor Carlo Schmidt. Und zwar ist das gewesen, als er die Antrittsrede gehalten hat zur Einführung des Grundgesetzes.
In welcher Funktion?
Er war damals, ich weiß gar nicht, welche Funktion er hatte jetzt.
SPD?
Der war SPD-Mitglied. Ich weiß gar nicht, in welcher Position er genau war. Aber er war Professor für Verfassungsrecht meines Wissens und hat in einer Grundsatzrede das Grundgesetz damals vorgestellt. Und da wurde ganz deutlich erst einmal geklärt, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, sondern ein Staatsfragment. Und ich habe die Rede reingehalten, die ist nur 4 Minuten. Die würden wir hier nach dem Podcast einstellen. Hört euch das bitte an, 4 Minuten ganz genau anhören, um zu hören, jedes Wort, was dort gesagt wird.
Ganz kurz, ich sage es dir, Carlo Schmidt war ein deutscher Politiker, renommierter Staatsrechtler. Er gehört zu den Vätern des Grundgesetzes, sagt Wikipedia, und des Godesberger Programms der SPD. Und er setzte sich stark für die europäische Integration und die deutsch-französische Aussöhnung ein.
Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte das auch schon alles.
Er war übrigens sogar Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten.
Okay, das wusste ich jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, um sich das mal anzuhören, weil damit natürlich erklärt wird, gerade im Artikel 146, das ist der letzte Artikel im Grundgesetz, wo drin steht, sinngemäß, ich habe es jetzt nur aus dem Gedächtnis, das Grundgesetz verliert an dem Tag seine Gültigkeit, wenn das deutsche Volk sich in einer freien Entscheidung eine Verfassung gibt. Man sagt, durch den 2+4-Vertrag, die 2 ist ja DDR und Bundesrepublik, den dritten Teil Deutschlands hatte man dann außer Acht gelassen, einfach jenseits der Oder-Neiße-Linie. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der diskutiert werden muss.
Und die 4.
Und die 4 sind natürlich dann die entsprechenden Alliierten. Das ist Russland, Frankreich, England und USA. Und angeblich wäre dadurch dann wieder eine Souveränität entstanden. Aber ein Friedensvertrag ist nach wie vor nicht geschaffen worden. Das ist ganz wichtig. Es gibt nach wie vor eine sogenannte Feindstaatenklausel. Die hängt zusammen mit der UN-Charta 52. Das ist auch ganz wichtig. Und all diese Dinge sind immer noch in einer Diskussion eigentlich zu führen, aber man darf sie kaum führen, weil man Angst hat, sofort in irgendein rechtes Licht geführt zu werden. Ist absurd. Man will eigentlich nur eine rechtliche Klarheit schaffen, dass zum Beispiel jenseits der Oder-Neiße-Linie eine ganz klare Zuordnung Polens da ist. Das ist wichtig. Das ist polnisches Gebiet. Da wohnen Polen und da sollen sie auch wohnen bleiben. Aber all diese Dinge sind ganz wichtig. Aber jetzt kommen durch diese Probleme, die jetzt auftauchen, und ein Herr Henkel, dem ich sehr dankbar dafür bin, dass er diese Dinge auf den Punkt bringt. Jetzt werden natürlich wieder die historischen Prozesse wieder auf den Tisch kommen. Und jetzt könnte auch vielleicht irgendwann mal ganz normal emotionsfrei darüber auch diskutiert werden. Ich bin momentan nicht emotionsfrei.
Ja, man merkt es. Du bist, man spürt schon, dass dich das sehr anfasst hier. Man kann nur hoffen, dass die Dinge rechtzeitig auf den Tisch kommen und nicht erst die Vokabel wieder, spare ich mir in diesem Fall, viel Unglück passieren muss, bis das erkannt wird und dann noch radikalere Maßnahmen natürlich gegen das Land ergriffen werden. Also wir befinden uns schon wirklich in einer historisch relevanten Zeit. Und wenn es jetzt dem einen oder dem anderen den Atem genommen hat, dann kann man immer nur sagen, trotzdem ruhig bleiben und im Gottvertrauen bleiben. An dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen, Andreas, dass wir neulich mit einem Freund gesprochen haben, der gesagt hat, ja, ihr sagt ja immer nur, man soll in der Ruhe bleiben und im Gottvertrauen, mit anderen Worten, die Menschen können sich bequem zurücklegen und warten, bis man durch das Nadelöhr hindurchgeschritten ist.
Ja, das geht natürlich nicht. Man ist da tatsächlich aktiv gefordert, natürlich auch daran mitzuarbeiten, nämlich auch für sich selbst und auch im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten. Denn es gibt auch ganz irdische Probleme der Vorbereitung. All das diskutieren wir auch. Also dieses passive sich hinlegen und einfach sagen, nach dem Motto, ich warte jetzt, bis das jüngste Gericht durch ist und der liebe Gott wird es jetzt richten, so ist es auf gar keinen Fall gemeint. Aus diesem Grunde ist es für mich wichtig und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Abendgebet, was du, Eva, immer machst, das gehört tatsächlich im Zusammenhang mit dem Podcast von morgens, die wir machen, weil da nämlich ein weiterer wichtiger Teil besprochen wird in konkreter, ernster und auch sehr starker Form und auch in einer wirklich ich sage mal, mit einer gewaltigen, mit einem Druck auch mal erklärt wird, was jeder Einzelne zu tun hat und dass er jetzt gefordert ist in seinem Leben, nämlich jetzt sein Schicksal selbst zu meistern. Und wenn wir morgens dann manchmal so darüber sprechen, das ist das jüngste Gericht, Nadelöhr, und wir sehen das Licht im Horizont, wir gehen jetzt einfach nur stramm in die Richtung und dann wird das alles wieder gut. Mit diesem stramm in die Richtung gehen sind sehr viele Dinge mit verbunden, dass wir aktiv gefordert sind. Das ist sehr wichtig. Es hängt von uns allen selbst ab.
Darf kurz einhaken. Stramm in die Richtung würde ich in dem Zusammenhang einfach streichen.
Ach, schon wieder ein Wort, schon wieder eine Vokabel, die belegt ist, richtig. Ja, sorry, darf ich gar nicht mehr sagen. Gut, wie dem auch sei, ich möchte nochmal auf die Souveränität zurückkommen. Gregor Gysi hat vor wenigen Jahren noch ein Interview gegeben bei Phoenix. Auch das habe ich rausgesucht und das sollten wir auch nochmal reinstellen, denn er ist ja als Linker jetzt nicht unbedingt den Reichsbürgern zuzuordnen, wie man das immer gerne macht mit diesen pauschalen Aburteilungen. Und Gregor Gysi spricht ganz klar, dass sich Deutschland nach wie vor in einem Nicht-Friedenszustand bewegt und immer noch unter Besatzungsstatut. Und jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn tatsächlich die Alliierten noch die Möglichkeit haben, einzugreifen über eine deutsche Politik, die in eine Fehlrichtung läuft, weil es hieß immer, von Deutschland aus darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Übrigens auch nicht gegen die eigenen Bürger. Nicht nur nach außen. Krieg kann ja auch nach innen gehen. Und wenn das festgestellt wird und wir ständig mit dem Thema Menschenrechte diskutieren, eine UN beispielsweise existiert und von dort aus nicht eingegriffen wird, dann muss ich mich fragen, warum? Wer steht tatsächlich jetzt drüber, über den Staaten, über die Machtstrukturen der hoheitlichen Aufgaben und steuert das Ganze. Und hier kann man natürlich dann etwas weiterspinnen, aber da würden wir zu weit jetzt reingehen und das würde als Verschwörungstheorie dann wieder dargestellt werden müssen. Das will ich nicht. Eines ist entscheidend, wir haben hier einen Rechtsbruch par excellence und eine dramatische Entwicklung in Deutschland, vor der ich mir wirklich, ich mache mir da große Sorgen drüber. Und es muss jetzt etwas passieren. Die Richter und alle müssen jetzt tatsächlich aufstehen und sagen, jetzt reicht es irgendwo. Weil das ist gefährlich, wenn es von außen nicht kommt. Denn die Möglichkeiten gäbe es, aber der Rechtsstaat wird offenbar abgeschafft.
Es gibt ein paar warnende Stimmen, aber nicht in dem Zusammenhang, sondern was zum Beispiel den Inzidenzwert angeht. Und jetzt heißt es ja, also inzwischen geht schon wieder das Gerücht um, dass Frau Merkel darüber nachdenkt, diesen Inzidenzwert von 100, mit dem ja all die Zwangsmaßnahmen, man kann das ruhig so nennen, ausgelöst werden sollen, wie Ausgangssperre und wie nicht mehr einkaufen können in allen Geschäften, dass dieser Inzidenzwert von ihrer Seite eventuell auf 50 runtergesetzt werden soll. Das ist schon im Gespräch. Aber es gibt jetzt Hinweise, und das ist nun wieder sehr spannend, nämlich mir scheint das, dass da eine neue Show losgehen könnte. Denn wir reden hier vom Inzidenzwert. Und wir hatten neulich über einige deiner Informanten erfahren, dass dieser Inzidenzwert abgeschafft werden soll und in einen Corona-Index übergehen soll, wo mehr als ein Dutzend Punkte aufgeführt werden, wie die Belegung von Krankenhausbetten und so weiter, um einen Wert festzulegen, nachdem die Bürger Restriktionen aufgebürdet bekommen. Und dieser Corona-Index, der wird sehr viel verwirrender sein, nämlich dass überhaupt niemand mehr überhaupt irgendetwas blickt. Und derjenige, der jetzt gerade jubelt und sagt, wow, da hat sich in der Bild-Zeitung, haben sich zwei Epidemiologen und Virologen gemeldet, nämlich Herr Professor Stör und Herr Professor Krüger, und die haben einen Brief geschrieben an die Fraktionschefs von Union, SPD, FDP, Grünen und Linken. Und der Herr Krüger, Detlef Krüger, war bis 2016 Chefvirologe der Berliner Charité, ist also Vorgänger von Christian Drosten. Und die haben also geschrieben oder sie fordern, dass die Politik ihre Maßnahmen an Erkrankungen ausrichtet und nicht an Infektionen. Und sie sagen, der Inzidenzwert, also pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, gebe auch aufgrund der durchaus erwünschten Ausweitung von Testaktivitäten zunehmend weniger die Krankheitslast in der Gesellschaft wieder. Weil mehr getestet werde, werden auch mehr Infektionen entdeckt. Das ist natürlich alles richtig. Dies heiße jedoch nicht, dass all diese Menschen wirklich erkranken. Also sagen sie, wir müssen eben jetzt auch uns an anderen, zum Beispiel intensivstationären Neuaufnahmen, orientieren. Und zwar auch differenziert nach Landkreis, des Patientenwohnortes und so weiter. Zudem unterscheide der Inzidenzwert nicht, in welchen Altersgruppen, Lebensräumen und Bevölkerungsgruppen Infektionen auftreten. Und einer der Forscher sagt, eine gleich hohe Inzidenz kann dramatisch unterschiedliche Bedeutung haben. Heißt mit anderen Worten, was gut klingt, könnte aber eigentlich auch ein Ziehen an demselben Strang sein, nämlich um letztendlich zu diesem viel mehr verwirrenden Corona-Index zu gelangen.
Ja, ich werde hier an Edward Bernays erinnert, der in den 20er Jahren schon ein Buch geschrieben hat, das hieß Propaganda und setzte sich mit der professionellen, idealen Propaganda auseinander, die man eben nicht spürt. Also keine normale Werbung, sondern intelligente Propagandastrukturen. Und wir haben aus meiner Sicht heute ein Eldorado, um diese Dinge, die wir in der Praxis erleben, hier mit dem Buch abzugleichen. Und wenn ich sehe, dass der R-Wert, der, ja, dass es hieß nach dem Motto am Anfang, wie viele Menschen werden weiter übertragen, wenn einer dieses Virus in sich trägt. Und wenn der R-Wert unter 1 ist, dann bedeutet das, das Virus geht zurück. Ist es über 1, dann heißt es, das Virus breitet sich aus. Unabhängig davon, dass die Tests sowieso nicht funktionieren, mit extremen Fehlerquoten behaftet sind und tatsächlich nichts aussagen. Und mit der Anzahl der Testungen haben wir oft genug gesagt, die Zahlen verändern können.
Ja, ganz genau. Ich muss da kurz einhaken. Entschuldige, vergiss deinen weiteren Satz nicht. Aber es ist ja sogar nachgewiesen worden, nach der Aufdeckung dieser ganzen Strategien im Innenministerium, dass jemand an entscheidender Schaltstelle einfach entschieden hat, diesen Wert um die Hälfte zu kürzen. Also oder nicht um die Hälfte zu kürzen, sondern um die Hälfte hinaufzusetzen, sodass diese Zahlen sich ungünstiger auswirken. Und das ist aus einer rein willkürlichen Entscheidung passiert, ohne irgendwelche medizinischen Grundlagen.
Richtig, und das sind keine Vermutungen, sondern das sind mittlerweile Beweise. Und man kann ohne weiteres sagen, dass von offizieller Seite tatsächlich gelogen wird. Das muss man ganz einfach nüchtern sagen. Denn wenn man einen Wert einfach willkürlich halbiert, handelt es sich um eine vorsätzliche Lüge. Es geht nicht um einen verlogenen Vorgang, dass sie selbst glauben, sondern da sind Anordnungen, die sagen, wir fälschen jetzt die Zahlen. Und das ist ein Betrugsvorgang. Als man den R-Wert abgeschafft hatte, hat man dann angefangen und hat gesagt, wir nehmen jetzt diesen Inzidenzwert, den am Anfang überhaupt gar keiner kannte, den ganzen Begriff kannte man gar nicht. Und dann hat man festgestellt, dass auch dieser Wert durch die Anzahl der Testungen manipulierbar ist, der da rauskommt. Und aus diesem Grunde ist diese Geschichte auch aufgeflogen. Und jetzt fängt man an und sagt, wir werden jetzt diesen Inzidenzwert herausnehmen müssen, weil er ist nicht aussagekräftig. Und jetzt kann es schon mal sein, dass die ein oder anderen jetzt im Volk sagen, prima, jetzt fliegt dieser ganze Schwindel auf und jetzt wird es richtig vernünftig. Und hier wieder Vorsicht, seien wir an die Propaganda erinnert, hier in einer extremen Form, die dahinter stehen könnte, weil wir wissen, dass man diesen Corona-Index aufbauen will mit über 20 einzelnen Parametern, wo zum Beispiel auch die Impfquote mit reinkommt. Und das ist eben halt eine sehr gefährliche Situation, die wir hier gerade haben. Und dieser Index natürlich mittlerweile dann so verwirrend sein wird, dass ihn niemand mehr nachvollziehen kann. Und das scheint aus meiner Sicht das eigentliche Ziel zu sein. Keine Klarheit, sondern weitere Vernebelung.
Ja, und ich frage mich, warum also gestern diese weitreichende Entscheidung getroffen wurde, die in der Mainstream-Presse zwar auch kritisch betrachtet wird, aber ohne Nachdruck, wie ich finde. Also mir fehlt da so etwas wie im britischen Express oder auch wie von diesem Sat.1-Chefredakteur. Aber zeitgleich, nämlich gestern, ist vom Statistischen Bundesamt, die Statis, eine Pressemitteilung rausgegangen über die Sterbefallzahlen im März 2021. Und wenn man sich fragt, ja, das muss ja jetzt angesichts dieser Notfallmaßnahmen aus Berlin, also dieser Panikmache, dieser entschlossenen Haltung von Frau Merkel, die ja gestern noch eine 5-minütige Ansprache, eine erklärende gehalten hatte, die ich mir nicht bis zu Ende anhören und ansehen konnte, weil es einfach nicht mehr erträglich war für mich, wo sie das alles nochmal erklärt hat, weil alles so schrecklich gefährlich ist. Die Sterbefallzahlen im März 2021 liegen 11% unter dem Durchschnitt der Vorjahre.
Tja, und wenn man jetzt zugrunde legt, dass wir eigentlich jedes Jahr steigende Sterberaten haben müssten, schon alleine aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt langsam aber sicher ins Sterbealter gehen. Das ist nun mal ganz normal, dass auch die Babyboomer-Gesellschaft irgendwann natürlich alt wird. Und das heißt, selbst wenn wir eine Steigerung der Toten hätten, dann könnte es trotzdem noch auf eine Konstanz hinweisen, aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge. Das Zweite ist, dass während dieser Lockdown-Maßnahmen viele Menschen gestorben sind durch ihre normalen Krankheiten, weil sie nicht zu einem Arzt gegangen sind, weil sie Angst hatten. Das heißt, aufgrund dieser Tatsache müssten schon die Sterbevorgänge tatsächlich sich erhöhen. Auch das wäre jetzt der normale Fakt. Wenn wir jetzt also feststellen, dass also die Todesfallraten jetzt noch unter dem Vorjahr ist, dann bedeutet das, dass wir einen stark rückläufigen Todesfallfaktor haben.
Ja, und wenn man dann noch einbezieht, dass die Suizidraten für manche Altersgruppen um das Doppelte angestiegen sind, diese sogenannten herzlos ausgedrückten Kollateralschäden, dann müsste wiederum diese Sterbezahl höher liegen als je zuvor. Tut sie aber nicht. Heißt mit anderen Worten, dass offenbar die Gesellschaft nicht wirklich überkrankt ist, sondern sich in einem völlig normalen Rahmen bewegt. Und wir haben heute eingestellt ein Interview mit einem Bestatter. Gerald Ramm heißt der Mann, der interviewt wurde von einem regionalen Blatt, das heißt Hauke Verlag. Das könnt ihr also oberhalb des Podcasts heute finden. Und ich habe da nur wenige Sätze mal rausgegriffen. Also die Überschrift lautet Bestatter Gerald Ramm über das Sterben in Corona-Zeiten. Wörtlich, das sind dreiste Horrorgeschichten. Und er sagt, zu 90% sind die Toten im Covid, also mit Covid-19 in Altersheimen verstorben. Und er sagt also, er wurde gefragt, sind die Toten, die sie bestattet haben, die unter Corona laufen, allein an Covid-19 gestorben? Und er sagt, nein, nie. Sie waren alle aus einem anderen Grund in einem extrem moribunden Zustand. Alle waren schwerst vorerkrankt, weit über 80 oder stark übergewichtig. Zu den Vorerkrankten zählten Patienten mit nur einem Lungenflügel, mit COPD oder mit Krebs im Endstadium, Patienten im Koma oder mit doppelter Beinamputation und ähnliche Fälle. Da hätte auch eine Fliege im Nasenloch gereicht. Ja.
Ein guter Freund von mir ist ebenfalls Bestatter, und zwar ein sehr großer. Und der ist auch in den Verbänden der gesamten Bestatter in Deutschland aktiv. Und der kann das Ganze auf ganzer Linie nur bestätigen. Er sagt ja selbst, dass bei Bestattungen es mittlerweile zwei Briefe gibt. Einmal einen Brief, einen öffentlichen oder offenen Brief, den auch die Verwandten dann beispielsweise bekommen, wo dann drin steht Corona oder eben halt auch infektiöser Vorgang bei dem Verstorbenen. Und dann gibt es noch einen zweiten verschlossenen vom Amtsarzt, der ist aber nur von internen zu öffnen, nämlich von den Bestattern selbst, wo dann drin steht, dass es sich um einen nicht infektiösen Vorgang handelt. Also diese ganzen Dinge laufen ganz offen. Was wir hier sehen ist, die Todesfallrate geht zurück, obwohl sie eigentlich steigen müsste, selbst unter normalen Bedingungen. Wir sehen, dass die Manipulation selbst bei den Bestattern mittlerweile angekommen ist. Wir sehen, dass die Notfallbetten nicht nur leer stehen, sondern Ärzte in Kurzarbeiterzeit sind oder auch Mitarbeiter des medizinischen Personals. All diese Dinge sind da als Fakten vorhanden. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Personen, die immer wieder auftauchen. Das ist RKI, Herr Bieler, das ist Herr Drosten, das ist Frau Merkel und Herr Spahn und Herr Söder, die jetzt, wo jetzt momentan das Ablenkungsmanöver mit der Kanzlerfrage läuft, was ja nun wirklich eigentlich gar keinen wirklich interessieren sollte. Das ist nun wirklich nicht wichtig. Und genau diese ganzen Dinge sind bekannt. Und unter diesen Voraussetzungen wird ein Ermächtigungsgesetz gemacht. Frau Merkel ermächtigt sich. Das sind übrigens Überschriften, wo dieser Begriff Ermächtigung kommt, in mittlerweile allen Zeitungen, auch in den großen Mainstream-Zeitungen, und entmachtet tatsächlich die einzelnen Bundesländer. Das heißt, sie schafft den Föderalismus de facto ab. Ich meine, noch deutlicher kann es wirklich nicht gehen. Nochmals die Frage, wie ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Wie ist das aus Sicht der Alliierten vereinbar, wenn sie sehen, dass hier eine Situation entsteht, die man als wirklich kritisch bezeichnen muss?
Vielleicht noch nachgetragen, weil ich kannte den Begriff moribund auch nicht, aber ich will es euch sagen, ich habe kurz nachgeschaut. Moribund bedeutet totgeweiht bzw. sterbend. Also ein Patient, der kurz vor dem Tod steht, der wurde früher auch als moribundus bezeichnet. Hast du das gewusst?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich hatte genau zugehört und ich wollte nicht zugeben, dass ich es auch nicht weiß, was es heißt. Aber ich hatte es mir schon aufgeschrieben hier, dass ich dann nachher nachgucken will. Aber jetzt weiß ich's.
Ja, okay, also wir haben wieder was gelernt, sowieso heute den ganzen Tag, nämlich, dass das echte Zustände sind, die wir hier gerade erleben. Das nächste Fiasko, so schreibt, welches Portal, gucke ich gleich nochmal nach, Schnelltests sind nutzlos, die Luca One App ist mangelhaft, was nun, Herr Spahn? Und da heißt es, es geht Schlag auf Schlag nach dem Maskendesaster zu Beginn der Pandemie, nach den unwirksamen Lockdowns, der katastrophalen Impfstoffbestellung und Verteilung, wie auch dem chaotischen Schnellteststart, kommen binnen 12 Stunden zwei neue Schreckensmeldungen hinzu. Müssten sie so gesehen werden aus Sicht der Bundesregierung. Aber ich befürchte, dass man da überhaupt gar nicht mehr schaut, ob irgendwas nach außen hin merkwürdig erscheinen kann oder nicht. Also ausgerechnet Merkels Haus- und Hof-Virologe Drosten hat gestern nebenbei so in einem Plauderton erklärt, Die Schnelltests schlagen erst am Tag 1 nach Symptombeginn an. Da ist man aber schon 3 Tage lang infektiös. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Schnelltests für die Strategie der Bundesregierung eigentlich ab sofort kein Werkzeug mehr sein können, weil sie überhaupt nicht zuverlässig arbeiten. Denn wer mit tagesaktuellen Schnelltests die gnädige Genehmigung bekommt, ein Einzelhandelsgeschäft seiner Wahl zu betreten, der kann ja durchaus schon infiziert sein und auch, wenn er zukünftig symptomfrei bleibt, andere Menschen wiederum anstecken. Und die Sicherheit, von der deutsche Gesundheitsminister, dein Lieblingsminister Andreas Jens Spahn, über mehrere Wochen lang gesprochen hat, existiert nicht. Wozu soll man sich dann, das ist die nächste Frage der Logik, testen lassen, wenn auch die Schnelltests nicht verlässlich arbeiten? Ja, und das Zweite ist der Chaos Computer Club, in dem sich bis zu Beginn des neuen Jahrtausends natürlich nur böse Hacker versammelten, der aber mittlerweile als Institution in Fragen der Datensicherheit und Softwarequalität gilt, warnt vor der Luca-App und fordert deshalb konsequent nicht noch mehr Steuergeld in den Rachen ihres Erfinders Smudo zu werfen. Solche Erfinder kommen ja jetzt aus der Musikbranche. Und es heißt hier, eklatante Mängel in Spezifikation, Implementierung und korrekter Lizenzierung der Luca-App seien in den vergangenen Wochen dutzende Male festgestellt worden. Immer wieder aufgedeckte Sicherheitslücken, die Endgeräte mit schädlichem Code verseuchen können, sind seit dem Start des Projekts aufgedeckt worden. Also Andreas, Versagen an allen Ecken, auch diese Impfkampagnen, wenn man sich anguckt, was da passiert ist, dass Günther Jauch eine große Impfkampagne mitmacht und sagt, ja, und ich lasse mich impfen und alle. Und da sitzt er da mit dem Pflaster auf dem Oberarm und dann kriegt er Corona. Und plötzlich heißt es, naja, eigentlich nein, der wird noch geimpft. Ist nicht. Wenn man das alles zusammenzählt, ich glaube, so dick können die Geschichtsbücher später gar nicht werden.
Ja, das geht mir auch gerade durch den Kopf. Also es war aber immer so, wenn totalitäre Strukturen entstanden, dann war auch in der Künstler- und Prominentenszene mehr oder weniger ein großes Mitläufertum die normale Regel. Und genau dieses sehen wir aus meiner Sicht genau wieder, weil alle Zahlen, Daten und Fakten etwas anderes tatsächlich beweisen als das, was man uns erklärt. Und wenn wir dann auch noch, man wird ja schon manchmal müde, es immer wieder zu wiederholen, wir wissen, dass der PCR-Test ja nicht Infektionen anzeigt, sondern auch Bruchteile von Coronaviren, die schon längst nicht mehr existieren und überhaupt keine Gefahr darstellen und auch keine Infektion haben. All diese Dinge sind bekannt. Aber es gibt eben Mitläufer und man wundert sich ja gerade über die Leute, die so im öffentlichen Leben stehen, die gegen alles aufgetreten sind. Die sind gegen Atomkraft, gegen Menschenrechtsverletzungen, für Naturschutz und für Frieden und was auch alles. Überall waren sie ganz oben auf der Bühne. Wo stehen sie jetzt?
Ja, übrigens Philosophia Perennis, Michael van Laak hatte den Artikel für das Portal Philosophia Perennis geschrieben. So, die nächste Chaos-Mitteilung. Laut einer Studie der britischen Regierung wird der Anstieg von Corona-Toten und Krankenhauseinweisungen von Erkrankten dominiert von jenen Menschen, die bereits 2-mal gegen Corona geimpft wurden. Und es heißt hier in einem Beitrag, Rubicon hat das veröffentlicht, die britische Regierung ist ein nicht neutraler Treiber der Corona-Krise. Die Angaben sollte man zunächst nicht einmal auf die Goldwaage legen. Allerdings sollte man die explosive Meldung beachten, die sich, wenn auch gut versteckt, in einem offiziellen Papier der Regierung findet und so gar nicht zu den üblichen offiziellen Verlautbarungen passt. Wörtlich heißt es, durchgeimpfte Menschen mit bereits 2 Impfdosen stellen in Großbritannien nun die Mehrheit der Corona-Geschädigten und dominieren deren Zahl sogar. Sie machen etwa 2/3 aller Fälle aus. Und in der auf der Webseite der britischen Regierung zu findenden Studie heißt es, der Wiederanstieg sowohl bei den Krankenhauseinweisungen als auch bei den Todesfällen wird von denjenigen dominiert, es sei wiederholt, die 2 Dosen des Impfstoffs erhalten haben. Und etwa 60% bzw. 70% der Wähler ausmachen. Also wenn Frau Merkel von einer dritten Welle spricht, die sehr gefährlich ist, Andreas, könnte sie vielleicht sogar das hier meinen?
Möglich ist das. Also das erinnert einen natürlich wirklich auch immer wieder an geschichtliche Vorgänge wie 1918, als eine sogenannte spanische Grippe in Europa auftauchte und man in einem gigantischen Impfwahn mehr oder weniger unglaublich viele Menschen impfte und es waren Millionen von Tote zu beklagen. Interessanterweise waren die meisten von ihnen geimpft. Und auch hier muss man irgendwann mal feststellen, kann man denn immer irgendwie alles so wiederholen, wenn es denn so sein sollte? Also mittlerweile stellt sich schon die Frage, zumal ja die gesamten Impffragen wirklich anders zu hinterfragen sind. Also ich bin mir da nicht sicher.
Das würde aber auch bedeuten, und ich meine, das sind ja hier ganz offizielle Zahlen, nämlich von der Webseite der britischen Regierung. Und das wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt, aber das würde ja bedeuten, dass die Ungeimpften ungleich gesünder sind als die Geimpften. Und auf der Webseite der britischen Regierung heißt es weiter: Dieser Umstand kann auf die hohe Durchimpfungsrate in den am stärksten gefährdeten Altersgruppen zurückgeführt werden, sodass Impfversagen für mehr schwere Erkrankungen verantwortlich sind als nicht geimpfte Personen. Also mich haut diese Meldung komplett um und ich frage mich, warum Rubicon, eine sehr gute Plattform, immer nur wieder empfehlenswert, die vor allem auch spirituelle Seiten, aber auch wissenschaftliche Dinge durchleuchten, warum Rubicon sowas veröffentlicht und nicht der Spiegel?
Ja, weil es nicht so sein soll. Also das ist natürlich so, dass irgendwann man damit rechnen muss, dass dann an den Geschäften steht, kein Zutritt für Geimpfte oder Geimpfte bitte separat zu halten, weil sie eventuell gefährdend sein könnten für die Ungeimpften. Also was wir hier jetzt sehen, ist jetzt so langsam der Zenit einer maximalen Spaltung des Volkes. Wir haben auf der einen Seite eine komplett klare Propaganda der alten Medien, der sogenannten Mainstream-Medien, die genau das machen, was vorgegeben wird, was nämlich von der Politik vorgegeben wird. Übrigens nicht vom Staat, denn mit Staat hat das aus meiner Sicht relativ wenig zu tun, denn die Regierungen dienen offensichtlich nicht dem Staat und das wäre ja das Volk, das wären ja wir, sondern offenbar spielen da ganz andere Interessen eine Rolle, wie immer. Das wissen wir ja auch, ist auch nicht ganz neu. Und auf der anderen Seite haben wir die freien Medien, die natürlich übrigens auch dazu neigen, unkritisch zu sein. Deshalb bin ich immer sehr froh darüber, Eva, dass du auch auf diesem Telegram-Kanal wirklich ständig die Mainstream-Medien mitverlinkst und auch oft unkommentiert einfach nur reinstellst, weil wir wissen, dass die Menschen sich ihre eigenen Gedanken machen müssen. Das ist die Medienvielfalt, die man braucht, nämlich sowohl die linke als auch die rechte Seite zu sehen, damit man die Mitte für sich selbst finden kann. Und wenn wir nur auf der alternativen Szene mit Crash-Poesie arbeiten und auf der anderen Seite bei den alten Medien, der Mainstream-Medien, eben halt mit der Mainstream, mit der abgerichteten, totalitären Propaganda, dann bringt es einen nicht weiter.
Also die freien Medien unter eine Überschrift von Crash-Poesie zu bringen, da widerspreche ich. Das finde ich ganz schlimm, Andreas. Natürlich gibt es sowas, aber viele freie Medien sind besetzt mit Journalisten, die alles geben, die ihre ganzen Einbußen finanzieller Art hinnehmen müssen, wie auch ihre Rufschädigung und trotzdem da sitzen und ganz beharrlich daran arbeiten, Licht ins Dunkel zu bringen.
Das ist richtig, aber wenn ich das sage natürlich, dann meine ich natürlich nur die, die sich angesprochen fühlen und das sind nur wenige. Das Problem ist ja, dass die tatsächlichen Mainstream-Medien, die abgerichteten Propagandamedien, um das auch ganz deutlich zu machen, nämlich genau diese Exoten, die nämlich mit einer Crash-Poesie spazieren gehen, herausziehen und damit die gesamte Alternative oder eben freie Medienszene diffamieren.
Jetzt werden viele sagen, der Artikel von Rubicon, wo finden wir das? Ich habe es gerade noch mal eingestellt. Das heißt, ihr findet den dann auch oberhalb des Podcastes, oberhalb, wenn ihr bei Telegram seid, Überschrift der Impftodesstoß. So, und es gibt weitere Meldungen, nämlich über dieses Südafrika-Virus, diese Mutante, von der es heißt, wie wahnsinnig gefährlich sie eben auch sei. Und dementsprechend werden ja auch dann die strengen Lockdowns überall verhängt. Und jetzt gibt es aber auch hier eine Israel-Studie zu dem Südafrika-Virus. Und was lesen wir darin? Geimpfte sind eher anfällig als Ungeimpfte. Und da heißt es, in der Studie wurden fast 400 Personen, die 14 Tage oder länger nach Erhalt einer oder zweier Impfdosen positiv auf Covid-19 getestet wurden, mit der gleichen Anzahl nicht geimpfter Corona-positiver Personen verglichen. Die südafrikanische Mutation machte dabei etwa 1% aller Covid-19-Fälle der untersuchten Personen aus. Bei Patienten, die zwei Dosen Impfstoff erhalten hatten, war die Zahl dieser Fälle 8-mal höher als bei nicht geimpften Personen. Also auch das ist eine Meldung, die uns nachdenklich machen muss. Erschienen ist die Meldung bei Wochenblick.at, also bei diesem österreichischen Portal. Wir haben die auch eingestellt, aber wenn ihr sie sucht, ich kann nicht alles doppelt jetzt einstellen, aber wenn ihr sie sucht, geht ihr bitte auf www.wochenblick.at und da heißt es dann Israel-Studie zu Südafrika-Virus. Ja, und wir sehen jetzt so viel Kritik schon von allen möglichen Seiten. Zum Beispiel hat sich der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld und früherer Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, Jens Gnieser, geäußert. Der übt scharfe Kritik an der Corona-Politik der Merkel-Regierung. Es geht, wie gesagt, um die Tatsache, dass die Kompetenzen des Bundes jetzt durch die kurzfristige Änderung deutlich ausgeweitet werden. Und er sagt, man sieht mich selten fassungslos, hat er auf Facebook geschrieben, der Herr Gnieser, der Richter. Aber nun ist es soweit. Der Bund schießt deutlich über alle Verhältnismäßigkeitsgrenzen hinaus. Er sagt zwar auch, jetzt wieder nur auf die Inzidenz abzustellen, ist bei derartig drastischen Maßnahmen willkürlich, weil die reine Inzidenz davon abhängt, wie viel getestet wird. So, und er sagt, er hat halt Sorge, zum Beispiel für den Handelsverband Deutschland, HDE. Er sagt, der Spitzenverband des deutschen Einzelhandels, der 400.000 selbstständige Unternehmen mit knapp 3 Millionen Beschäftigten repräsentiert, der warnt davor, mit der geplanten Novellierung, oder es ist ja jetzt schon mehr oder weniger durch, den Lockdown zu verschärfen. Viele Nicht-Lebensmittelhändler verlieren aufgrund der angekündigten Veränderungen jegliche Perspektive. Die Geschäfte ab einem Inzidenzwert von über 100 wieder zu schließen, wird der Lage nicht gerecht. Und jetzt kommen so viele Meldungen, also beispielsweise eine weitere, die ist gestern erschienen im Münchner Merkur. Da heißt es: Douglas, Mediamarkt, Saturn, Esprit, Alarm in den Innenstädten. 120.000 Läden stehen vor dem Aus wegen der Pandemie, wegen des Siegeszuges des Onlinehandels. Ja, ich meine, was bleibt den Menschen anderes übrig, Andreas, die zu Hause eingesperrt werden, dass sie online bestellen und die Geschäfte gehen dabei zugrunde?
Ja, und das ist natürlich eine schwierige Situation, zumal auch der Onlinehandel dann irgendwann nichts mehr machen kann, weil auch nebenbei noch die Lieferketten zusammenbrechen. Das heißt, auch hier eine hybride Kriegsführung gegen eine ökonomische Struktur, die man als Erfolgsmodell der Vergangenheit bezeichnen kann. Und wenn wir jetzt wissen, was das bedeutet, wenn wir sagen, dass der Einzelhandel rausgeht und langsam eben halt in die Pleitewelle übergeht, die Mitarbeiter, die entlassen werden, die Steuern, Gewerbesteuer für den Einzelhandel ist für die Gemeinden extrem wichtig, denn das geht an die Gemeinden, das geht nicht an den Bund, die Gewerbesteuer. Wie sollen die denn noch in irgendeiner Form eine Infrastruktur für die Menschen wie Kindergärten oder beispielsweise auch Spielplätze oder sowas unterhalten, wenn das Geld dann fehlt? Und was ja noch viel wichtiger ist, wir haben natürlich unglaublich viele Bundesbeamte und unglaublich viele Abgeordnete in der Politik und so weiter, die ja auch nicht ganz schlecht bezahlt werden mit ihren Diäten. Auch ein interessanter Begriff, dass man ein Gehalt Diät bezeichnet. Das klingt immer so, als ob sie abnehmen wollen. Also das ist ja nicht der Fall. Und wenn das Geld dann aber nicht mehr reinkommt aufgrund der massiven Pleitenwellen, die jetzt kommen, Pleitewellen, dann bedeutet das, dass sie an die Vermögen der Bürger ran müssen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, achtet bitte darauf, was gerade die Immobilien anbelangt. irgendwann sind die Immobilien aus meiner Sicht in einer überschaubaren Zeit dran und werden dann einer besonderen Steuer unterworfen, wie wir es im Lastenausgleichsgesetz auch schon mal erlebt haben. Es geht in alle Richtungen, in die falsche Richtung, und die Menschen stehen interessanterweise immer noch nicht wirklich auf. Viele tun es, aber eine Masse läuft wieder mit, wie wir es eben halt schon einmal hatten. Das ist das Erschreckendste an der Situation, dass man aus Geschichte dann doch nichts lernt.
Naja, das ist das, was da in Thessalonika auch steht. Gott wird eine große Blindheit über die Menschen kommen lassen und sie werden alle Lügen des Teufels glauben. Das ist tatsächlich jetzt, kann man sagen, der Zustand der Welt. Und ich weiß nicht, ob man viele überhaupt noch in Anführung bekehren kann, bekehren wollen und sollen wir auch gar nicht, aber durch Fragen animieren kann zum Nachdenken, weil die Fronten sich ja jetzt auch so verhärten, was auf unter anderem die Arbeit der Medien zurückzuführen ist, die ja im feuchten Kehricht sich darum bemühen, Licht ins Dunkel zu leuchten, sondern das, was Berlin äußert, einfach ungefiltert weitergeben, unhinterfragt. Also mit Journalismus hat das bei vielen nichts mehr zu tun. Lobend möchte ich trotzdem hervorgreifen und herausgreifen, dass es bei allen Medien immer auch Journalisten gibt, die sich durchsetzen. Es gibt auch immer welche, die sagen, es ist mir egal, ich schreibe das jetzt, und haben dann einen günstigen Moment bei einem Chefredakteur entdeckt, der vielleicht gerade selbst in Zweifel ist, sodass manches das Tageslicht erblickt. Und das sind die Artikel, die wir dann auch oft abbilden hier. Ja, und die Bild-Zeitung hat gestern eine Konjunkturumfrage veröffentlicht. Und da muss man sich wirklich festhalten. 96,6% aller Gastwirte in Deutschland bangen ums Überleben.
Also alle. Also sind 100% der Restaurant- und Hotelbesitzer mehr oder weniger in einer direkten Bedrohung eines absoluten Konkurses. Und auch das gehört mit zum Spiel. Im Rahmen dieser Lockdown-Maßnahmen haben wir uns abgewöhnt, in ein Restaurant zu gehen. Wir sind ja schon froh, wenn wir draußen überhaupt mit dem Hund Gassi gehen dürfen, ohne dass uns eine Polizei anhält und fragt uns nach irgendeinem Inzidenzwert oder irgendeinem positiven oder negativen Test, vielmehr einen PCR-Test oder sowas. Das heißt, wir haben mittlerweile eine völlige Veränderung. Homeoffice, die ganzen Hotels, die ganzen Seminare laufen halt heute online ab. Und wenn die ganzen Seminare, Konferenzen und so weiter online ablaufen, bedeutet das, dass die gesamten Seminarhotels momentan vor dem Ausstehen. Ich glaube, das wird überhaupt noch nicht erkannt. Und was das für Dimensionen und Ketten mit sich bringt, weil alles miteinander verzahnt ist. Und das ist doch der Punkt, der jetzt diskutiert werden sollte.
Ja, es sind keine guten Nachrichten, die wir im Moment besprechen. Aber es bringt auch nichts, wenn man da darüber wischt und sagt, na ja, wird schon nicht so schlimm kommen, sondern man muss einfach schon genauer hinschauen, was passiert politisch gerade in Deutschland. Österreich ist ja sehr vergleichbar, und auch die Schweiz zieht an vielen Punkten nach, natürlich auch in Italien und in Spanien. Also Europa generell, so erscheint es mir, scheint eine viel härtere Gangart durchzumachen als zum Beispiel andere Kontinente, auf denen alles entspannter zugeht, Andreas. Es ist schon, also ich möchte auch gar nicht jetzt wieder eine historische Beleuchtung haben, aber es ist schon sehr auffällig.
Ja, aber wir brauchen da tatsächlich jetzt nicht in eine Untergangsvision einzugehen, weil alle wirtschaftlichen Aktivitäten werden immer irgendwie in Geld bewertet. Das heißt, es geht um Schulden und Guthaben. Und was der eine an Guthaben hat, hat der andere immer an Schulden. Weil Schulden und Guthaben bedingen sich gegenseitig unmittelbar, weil wir ein Schuldgeldsystem haben. Dieses System steht bereits seit Jahren in der Kernschmelze und hat keine Überlebenswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir stehen tatsächlich vor einem Staatsbankrott. Und ein Staatsbankrott, das verursacht bei den meisten Menschen eine sofortige Panik, um Himmels Willen, Staatsbankrott, wie furchtbar, was kann uns dann passieren, alles wird zusammenbrechen. Nein, überhaupt nicht. Wir kennen einen Privatbankrott. Wir können eine Privatinsolvenz zum Beispiel machen, wenn wir in finanziellen Schwierigkeiten sind und einfach nicht mehr aus der Schuldenspirale rauskommen. Was bedeutet das? Man muss dann einfach nur weiterarbeiten, sich eine bestimmte Anzahl von Jahren, das waren mal 7, das soll ja verkürzt werden jetzt, mittlerweile ist ja auch der Bann gebrochen, dann wird man eben halt gepfändet mit seinem Geld, aber kann immer noch überleben mit einem gewissen Mindestmaß und dann ist man von seinen gesamten Altlasten befreit und kann wieder neu durchstarten. Dieses Modell einer Insolvenz oder eines Staatsbankrottes in diesem Fall kann durchaus heilende Wirkung haben. Denn wenn das System crasht, die Hotels pleite sind, die Unternehmen alle pleite sind, egal wie sie da sind, dann bedeutet das ja nicht, dass die Häuser kaputt sind. Dann bedeutet das nicht, dass die Restaurants abgebrannt sind oder die Maschinen nicht mehr funktionieren oder die Fabriken nicht mehr existieren und alles dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es ist noch alles da. Wir können über einen solchen tatsächlichen Reset einen Neuanfang durchstarten und dieser Neuanfang bedeutet, alle Schulden und Guthaben werden gestrichen und man beginnt wieder von Neuem. Das bedeutet, das ist der einzige Weg, den wir im Rahmen unseres materialistischen Systems wieder neu aufbauen können und dann möglichst im Rahmen einer kompletten Neuordnung und nicht in der Ordnung, die uns beispielsweise vom World Economic Forum vorgegeben werden oder von selbsternannten Philanthropen, die dann sagen, das muss so und so laufen, weil das sind diejenigen, die vom alten System so partizipiert haben, sondern dann ein Wirtschaftssystem installiert, welches den Menschen dient und nicht wie heute, dass die Menschen der Wirtschaft zu dienen haben. Und dann kommen wir in eine neue Ära rein, wie wir sie zum Beispiel im Plan B beschrieben haben, was als Hörbuch existiert auf der Seite der Wissensmanufaktur. Es lohnt sich da mal reinzuhören. Auf YouTube findet ihr das.
Also eine Wirtschaft, die dem Menschen dient, ist eine Wirtschaft, die auf Naturgesetzen aufgebaut ist. Zum Beispiel das Gesetz der Wechselwirkung beachtend, nämlich das, was der Mensch sät, wird er ernten. Sehe ich Gutes, kommt Gutes zurück. Sehe ich Böses, kommt Böses zurück. Wir haben in den vergangenen Jahrhunderten wenig Gutes gesät, wie wir erkennen können an dem derzeitigen Zustand der Welt. Und an diesem Zustand haben wir alle mitgearbeitet. Das heißt, auch wenn es für uns alle hart kommt, niemand kommt mehr oder weniger unverschuldet in die Situation, weil wir, und wenn es nur durch Unkenntnis gewesen ist, unsererseits beigetragen haben zu diesem Zustand. Und dann höre ich dann immer wieder, ja, die Eva, die redet ja da so gut daher. Sie sitzt da im bequemen Kanada mit dem Andreas und kann also sich da schön äußern. Also erstens, ich habe mein jüngstes Gericht hinter mir. Vielleicht liegt ein zweites vor mir. Das kann natürlich auch sein, weil auch Kanada von all diesen Maßnahmen überhaupt nicht ausgespart wird. Aber was ich durcherlebt habe, durch den Abschuss aus den Medien, was auch gut und richtig war im Rückblick betrachtet, weil ich mich unbequem geäußert habe, einschließlich allem, was dazugehört, wirtschaftliche Insolvenz, Privatinsolvenz, geistig, war das Einzige, wo ich stabilisiert war, aber alles andere, mein Ruf wurde zerstört und ich war für Jahre ganz unten. Und gerade wenn man so etwas durchgestanden hat, kann man besser darüber reden, weil man Erfahrungen hat. Und ich kann aus Erfahrung allen nur sagen, das Einzige, was mich gerettet hat, ist mein Gottvertrauen gewesen, weil ich wusste und weiß, dass am Ende alles gut wird, aber ich wusste auch, dass auch ich natürlich eine Menge Karma abzubauen hatte und mit Sicherheit auch noch habe. Bei dir ist es genau das Gleiche, Andreas. Und wenn es dann heißt, ja, die sitzen da im bequemen Kanada und haben gut reden, A, ist es hier auch nicht so bequem. B, ist es ziemlich schwierig, das alles überhaupt zu bewerkstelligen, dass man das kann. Und drittens, ist für mich heute der wichtigste Punkt, vielleicht könnten wir diese Aufklärungsarbeit in dem Umfang nicht machen, wenn wir nicht hier wären.
Das ist auch so und wir haben das große Glück, uns auch deshalb vielleicht kennengelernt zu haben. So ist es mit dem Schicksal und darüber bin ich sehr dankbar. Ja, und wenn ich sehe, dass ich damals als Unternehmer natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehend, so wie du, in einer ähnlichen Situation war und als ich dann 2003 oder 2004 ein Buch schrieb, das hieß das Matrix-Syndrom und habe genau auf die Souveränitätsproblematik und auch auf die verfassungsrechtliche Situation Deutschlands hingewiesen, ganz erschüttert darüber, weil ich eben nicht möchte, dass sich Geschichte wiederholt. Da wurde mir das ganz klar ins Gegenteil verdreht, wie bei dir. Und es wurde dann tatsächlich als verherrlichend dargestellt. Genau das Gegenteil von dem, was ich beschrieben habe. Aber das fragt keiner. Und ich bin sehr dankbar, dass die Zeitqualität, die Zeit hat immer eine bestimmte Qualität, sich so massiv verändert hat. Und mittlerweile man unser beider Namen ins Internet eingeben kann und wir kommen erschütternde Ergebnisse über uns, was wir für schlimme, schlimme Menschen sind, aber wir trotzdem sehr erfolgreich arbeiten dürfen und wir auch glücklich sind darüber, dass wir es können. Übrigens ist das auch eine Frage nicht nur des vielen Geldes, sondern auch eine Frage des eigenen Lebensstandards. Früher hatte ich zum Beispiel, als ich erfolgreicher Unternehmer war, sehr teure Uhren. Die habe ich zwar noch zum Teil, aber ich hatte sie, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Heute habe ich was ganz Luxuriöseres. Ich habe Zeit. Und dieses Zeit, dieser Luxus der Zeit, tatsächlich sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen, ist mehr wert als alles andere. Und damit ist es wirklich wichtig.
Ich werde dich erinnern an diesen Punkt, wenn ich dich bitte, die Küche zu machen und du sagst, du hast keine Zeit, dann werde ich dich an diesen Satz erinnern.
Ich stehe da schon den ganzen Tag in der Küche.
Aber ich möchte noch sagen, was nicht möglich wäre mit diesem Kanal mit über 181.000 Lesern, ohne euch wäre das nicht möglich. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir diese Gemeinschaft haben und auch bilden durften und weiter dürfen durch und mit euch. Also wie ich finde, uns geht es so wie doch einigen, die uns schreiben, nämlich, dass wir uns verbunden fühlen. Nach dem Gesetz übrigens, ein Naturgesetz der Anziehung der Gleichart. Wer in eine ähnliche Richtung denkt und empfindet und prüft und kritisch ist, da findet man sich. Das ist ein ganz natürliches Gesetz. Und also insofern freue ich mich, dass es euch gibt. Du bist auch immer wieder ganz begeistert, wenn du zum Beispiel die Zuschriften liest, Andreas, und wir haben hier gerade auch wieder einige Zuschriften bekommen zum Thema Lieferkette. Ich kann sie nicht alle vorlesen, aber unterm Strich kann man sagen, es wird alles teurer und es wird alles weniger. Deswegen immer wieder der Hinweis, das, was ihr noch anschaffen müsst, so es möglich ist, versucht es jetzt zu tun. Und ich hatte eine Zuschrift bekommen, da heißt es, meine beste Freundin erzählte mir, ihr Sohn wollte zum 1. April eigentlich in seine erste Wohnung ziehen. Das ging leider nicht, da der Vormieter noch nicht ausziehen konnte, weil sein Hausneubau wegen Lieferproblemen diverser Materialien nicht fertiggestellt werden konnte. Die bestellten Möbel des Sohnes sollen allerdings nun auch an die neue Wohnung geliefert werden. Chaos pur. Das sind jetzt so, wir hören das ja auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis in Deutschland und Österreich, wie genau solche Dinge, wo Termine nicht eingehalten werden können, aus Corona-bedingten Maßnahmen, dann aus dem Ruder laufen und ein völliges Chaos entsteht.
Ja, du hattest neulich mal so eine Idee und hast gesagt, lass uns doch mal einen unserer Podcasts hören, den wir vor einem Jahr gemacht haben. Und das haben wir einfach mal gemacht. Man kann das einfach eingeben unten unter der Suchleiste, unter stabil durch den Wandel, vorher mit einem Hashtag versehen.
Die meisten sind oben, die Suchleisten.
Die Suchleisten sind oben, okay, sorry. Und dann kann man einfach mal so zurück, wenn man mal Lust dazu hat. Und da stellt man fest, dass wir das Gleiche jetzt wie jetzt auch schon erzählt haben. Natürlich noch nicht mit dem Wissen, sondern damals noch mit der Prognoseausrichtung. Natürlich ganz klar. Man muss natürlich eines dazu wissen. Wenn wir andere Menschen versuchen, auch in andere Denkstrukturen mal reinzubekommen, also das heißt, den Horizont zu erweitern, ist es einfach sehr wichtig, sehr sensibel mit diesen Menschen umzugehen. Wer also im letzten Jahr sein ganzes Wissen aus ARD und ZDF geschlürft hat und jetzt mit diesem ganzen Wissen tatsächlich zum ersten Mal stabil durch den Wandel hört, der fragt sich wahrscheinlich, wo bin ich denn hier gelandet? Wovon reden die eigentlich? Was ist das eigentlich? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen mit unseren Denkstrukturen Synapsen in Form von Gittern aufbauen. Und mit jeder einzelnen Erfahrung bauen wir wieder eine neue Synapse auf. Das merken wir, dass wir in bestimmten Bereichen, worauf man sich jetzt spezialisiert hat, ganz spezielle und ganz schnelle Reaktionsmuster hat. Zum Beispiel die jungen Leute, die die SMS gedrückt haben, immer also auf ihrem kleinen Handys und so weiter, die haben im Kopf im Gehirn einen Bereich, der ganz stark vernetzt ist, das ist der Daumen. Die können also nach oben gucken und dabei nebenbei blind einfach irgendwelche SMS fehlerfrei reinhacken in ihren Rechner.
Das solltest du mal probieren.
Da arbeite ich noch dran. Ja, ich komme noch aus der Zeit, da hieß es noch Adler und da musste man das Farbband auswechseln. Das war noch, glaube ich, Windows 54. Auf jeden Fall hat sich da eine ganze Menge geändert. Und was ich damit meine ist, diese ganzen Synapsen bauen sich natürlich auf und diejenigen, die uns regelmäßig hören, haben ein anderes Weltbild. Und wenn dieses Netz immer feiner wird, dieses Wissens, dann kann sich eine neue Information auch ganz schnell darin verfestigen und kann sofort verarbeitet werden. Wenn aber jemand das alles noch nicht hatte, muss man sehr vorsichtig mit ihm umgehen und auch sich immer wieder Gedanken darüber machen, wie war das bei mir damals, als ich noch geglaubt habe, dass die Politik zum Beispiel Entscheidungen fällt im Interesse des Volkes. Wie war das bei mir damals, als ich noch ganz blind war und das dann erst langsam erkennen musste? Und dann erkennt man, okay, ich brauchte auch meine Zeit. Bitte gebt den Menschen auch die Zeit, mit denen ihr sprecht. Missioniert nicht, fragt lieber, gebt mal einen Tipp, das eine oder andere, aber mehr auch nicht.
Ja, wir stellen ja manchmal auch Papers ein, Dokumente von Rechtsanwälten oder von Wissenschaftlern, Virologen und so weiter, die als Argumentationsfutter dienen. Ich schreibe das manchmal auch drüber, Argumentationsfutter. Das sind dann die Dokumente, die ihr am besten abspeichert oder sogar ausdruckt. Manche legen sich Ordner an, die haben dann Themen geordnet, ihre verschiedenen Themen drinnen und können nachschlagen, was ganz sinnvoll ist, wenn es mal Stromausfall gibt. Hier schreibt noch eine Leserin, mein Mann und ich bauen derzeit ein Haus in Ghana, also die schreiben aus Afrika, und auch dort haben sich Baumaterialien erheblich verteuert, kostete ein Sack Zement Ende Dezember umgerechnet noch 5,67 Euro, so müssen wir nun 3,5 Monate später schon 7,31 Euro berappen, also fast 30% Anstieg. Generell, erzählen unsere Freunde in Ghana, sind viele Preise enorm gestiegen, auch die der Lebensmittel, was natürlich für die ärmeren Menschen dort einer Katastrophe gleicht. Und da hatten wir auch gestern eine Meldung, dass auch die Gemüsepreise jetzt anziehen in Deutschland, zum Beispiel für Paprika und Frühlingszwiebeln. Die sind so teuer wie lange nicht mehr. Ein Kilo Paprika kostet derzeit fast 9 Euro durchschnittlich und 1,25 Euro für so einen kleinen, dünnen Bund Frühlingszwiebeln. Und das ist natürlich, warum ist das so? Es heißt, es gibt also verschiedene Gründe. Corona sorgt für höhere Erntekosten. Die hohen Preise entstehen durch zwei Effekte, sagt Hans-Christoph Beer, der bei der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft die Lieferketten für Obst und Gemüse beobachtet. Einer der Effekte hat kurzfristige Auswirkungen, der andere langfristige. Der langfristige Effekt kommt ihm zufolge bereits seit Beginn der Corona-Krise zum Tragen und hängt mit dem hohen Personalaufwand bei der Ernte zusammen. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Tests mit Ernterobotern gab, werden die meisten Früchte weiterhin per Hand geerntet. Sowohl hierzulande als auch in den südeuropäischen Ländern kommen dabei Saisonkräfte aus dem Ausland zum Einsatz, oft aus Osteuropa. Diese müssen die Farmbetriebe in Corona-Zeiten anders unterbringen, Hygieneauflagen erfüllen, Abstandsregeln einhalten. Bei der Ernte selbst dürfen die sich nicht zu nahe kommen, was zu längeren Erntezeiten und einer geringeren Produktivität führt. Dann kommt noch schlechtes Wetter in Spanien dazu und so weiter. Also auch hier kann ich nur immer wieder sagen, seht zu, dass ihr euer eigenes Gemüse anzieht. Wenn jemand nur in Anführung einen Balkon hat oder nur ein großes Wohnzimmerfenster oder mehrere Fenster, dann könnt ihr das trotzdem nutzen. Wir haben heute eine schöne Zuschrift eingestellt von einer Leserin, die öfter schreibt, und die hat öfter schon auch Bilder geschickt von ihrem schönen Holzofen und so weiter. Ist sehr auf Deko aus, das sieht man so an der hübschen Umgebung, und die hat heute Fotos geschickt und sagt, die Zeit der Deko ist vorbei, jetzt wird es praktisch hier, und hat überall in den Fenstern und auf dem schönen Ofen und so weiter, hat sie ihre Anzuchttöpfe stehen, wo schon die kleinen Halme raussprießen. Und ihr könnt eure Früchte auch auf dem Balkon oder in einem hellen, lichtdurchfluteten Fenster ernten. Natürlich sieht das dann nicht so hübsch aus, aber man hat vorgesorgt. Und was auch wirklich sehr spannend ist, das war ein Leserhinweis heute, der sagte, Mensch, draußen wächst im Moment alles, was wir brauchen für einen ordentlichen Smoothie. Also die gehen dann los, die holen sich dann Löwenzahn und Brennnessel und Bärlauch und was da alles so sprießt. Da gibt es auch schöne Bücher. Ich gucke mal, ob ich nachher noch ein schönes Buch finde für diese Smoothies, was man aus der Natur alles dort reinpacken kann und macht sich dann seinen Kraftdrink. Und der ist dann übrigens auch nicht genmanipuliert oder nicht von Pestiziden verseucht, wenn man auf eine normale Wiese geht und versucht, dort diese Kräuter zu ernten. Sie wachsen überall freiwillig. Aber kurzer Hinweis, wenn ihr sie erntet, bedankt euch. Bedankt euch bei den Wesenhaften und bedankt euch auch bei den Kräutern, dass ihr diese schöne Gesundheit ernten dürft und damit eurem Körper und damit auch eurer Seele, weil die Blutausstrahlung dementsprechend stimmt, etwas Gutes tun könnt.
Ja, insofern hat tatsächlich diese ganze Krise auch etwas Gutes. Man kann nämlich wirklich zu sich selbst finden und vor allem jetzt auch, wo man nicht krank sein möchte, wo man nicht zum Arzt gehen möchte, weil man eben nicht jedes Mal einen solchen PCR-Test haben möchte, dass man sich gesund hält. Das heißt, die Motivation, sich gesund zu halten. Ich trinke ja hier regelmäßig meinen Maitrunk von Hildegard und ich muss ganz ehrlich sagen, das tut mir wirklich richtig gut, ehrlich gut. Und das geht auch schnell, weil ich bin nicht derjenige, der permanent jetzt Gemüse isst bis zum Anschlag und Salate, aber das tut mir eben halt gut. Und dadurch ist natürlich auch das allgemeine Wohlbefinden sehr vernünftig und wenn man sich dann auch noch entsprechend bewegt und frische Luft holt, natürlich ohne Maske, dann ist man relativ schnell gesund.
Also du bekommst natürlich deine Salate und dein Gemüse und Klar. Ich achte auch darauf, dass du das isst, weil sonst würdest du ja nur noch an der Maitrunkflasche hängen. Gestern kam eine Freundin uns besuchen und die sagte, ach, du hast doch immer den schönen Maitrank im Kühlschrank. Also wir haben den im Kühlschrank, weil er aus meiner Sicht dann noch besser schmeckt. Und ich sagte, kann ich nicht ein Gläschen haben? Und es ist einfach so erfrischend, aber man sollte ihn auf nüchternen Magen morgens trinken. Da hilft er natürlich besser. Aber so ein kleines Damengedeck zur Tasse Kaffee, einen Maitrunk, das ist dann auch was Schönes. Ja, also ihr Lieben, wir hätten noch viele Themen gehabt, aber wir schaffen das nicht. Andreas, du guckst so interessiert. Wir hätten noch Russland haben können und NATO und Amerika. Vielleicht noch zu Amerika. Da ist ein Leak wieder bekannt geworden, nämlich von Projekt Veritas. Ja. Und da hat sich ein CNN-Mitarbeiter geäußert. Ihr wisst ja, CNN ist das, was bei uns ungefähr öffentlich-rechtlich ist. Also das Nachrichtenmagazin schlechthin. Und dieser Mitarbeiter hat zu Protokoll gegeben, beziehungsweise ist geleakt worden und hat darüber Auskunft gegeben, wie die Richtung der Berichterstattung bei CNN gelaufen ist. Und es war ein leitender CNN-Mitarbeiter aus der Technik. Wörtlich hat er gesagt, unser Fokus war es, Donald Trump aus dem Amt zu bringen. Und da heißt es, also Projekt Veritas veröffentlichte diese Undercover-Videos, in denen dieser CNN-Mitarbeiter zu hören ist, wie er davon spricht, dass es eben Ziel des Senders gewesen sein soll, dass US-Präsident Trump mit allen Mitteln aus dem Amt zu bringen sei. Und wörtlich heißt es, Trumps Hand zitterte oder was auch immer. Wir haben so viele Mediziner hinzugezogen, um eine Geschichte zu erzählen, die reine Spekulationen waren, dass er zum Beispiel neurologisch geschädigt sei und den Verstand verloren hätte. Er sei nicht dazu geeignet, Präsident zu sein und was auch immer. Wir haben dort eine Geschichte geschrieben, von der wir nichts wussten. Das ist, denke ich, so der Mann, Propaganda.
Tja, und wenn man das Erschütternde hört hier, dass es sich dabei um ein Medium handelt mit Journalisten, die berichten sollen über die Gegebenheiten des Tages. Und wir merken, dass sie damit regierungsmäßig eingebunden sind in politische Doktrinen, das heißt also ideologisch unterwegs sind. Und dann schließt sich auch der Kreis mit dem Einstiegsthema heute, nämlich dem Grundgesetz. Und warum gehen eben die Alliierten nicht dagegen vor? Warum treten die Richter gehen nicht dagegen vor? Warum werden nicht die rechtsstaatlichen Mittel angewandt, die man jetzt bräuchte, um totalitäre Strukturen zu bremsen, nichts dergleichen passiert, weil die Macht offenbar längst nicht mehr in den Regierungen ist, die uns vorgegeben werden, sondern weit oberhalb oder besser gesagt außerhalb dieser Strukturen. Und da sage ich wieder, Geld regiert die Welt. Die Frage ist, wer regiert das Geld?
Die Frage wird auch in den Geschichtsbüchern beantwortet werden. Wir haben aber schon einige Hinweise dazu gegeben. Aber über China wollen wir jetzt nicht weiter reden und über die anderen geostrategischen Strukturen auch nicht. Vielleicht noch ein letzter Satz dieses CNN-Mitarbeiters, der sagte, es handele sich vor allem generell um eine Grundeinstellung in einem solchen Sender. Man muss die Dinge gar nicht laut aussprechen, aber es ist offensichtlich. Und er sagt, es gibt auch ein nächstes thematisches Ziel in den großen Medien, weil es ja schon eine Covid-Müdigkeit gäbe. Und immer wenn eine neue Geschichte auftaucht, dann hält man an der fest. Und er sagt, sie haben bereits angekündigt, dass wir uns, sobald die Öffentlichkeit dafür offen ist, hauptsächlich auf das Klima konzentrieren werden. Es wird unser Fokus werden. So, und Klimawandel, Andreas, das war ja schon vor der Mikrobe das Thema schlechthin. Und wir sehen ja an den Maßnahmen, dass all die getroffen werden im Rahmen der Mikrobenbekämpfung, die in Wirklichkeit dem Thema Klimawandel dienen, und zwar dem politisch korrekten Klimawandel. Weil es gibt schon eine Art Klimawandel, aber da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen.
Wobei die Maßnahmen sich natürlich ganz klar auf die westliche alte Ökonomie beziehen, während die östliche neue Ökonomie genau die alten Muster weiterführt, wie sie vorher auch schon falsch waren und einfach nur eine Verlagerung der Macht und Industrialisierung jetzt nach Fernost passiert. Das haben wir oft genug erklärt und ich da rein nur interpretieren kann, dass die westliche Welt da mitmischt. Denn so, ich sage mal, ja, dumm hätte ich beinahe gesagt, darf man nicht sagen. So fantasielos kann man nicht sein, dass man die Zusammenhänge nicht versteht. Ich muss wirklich überlegen, welche Worte man hier nutzt, weil manchmal fallen einem dann doch Vokabeln ein, die man nicht nutzen darf.
Ja, ich habe das heute schon gemerkt bei dir. Man hat ja eine gewisse Schere im Kopf und versucht sich dann so auszudrücken, dass einem niemand irgendwie an die Karre fahren kann. Denn wir sind ja also... Wenn wir über auch Gendersprache und so weiter nachdenken, es ist ja alles nur noch eine einzige Schere, die der Mensch im Kopf hat. Ganz zum Schluss noch ein Hinweis auf die Ever Given, das immer noch im Suezkanal festsitzende Schiff. Also die hat sich nicht wieder festgefahren, sondern sie ist ja beschlagnahmt worden. Und die letzte Meldung hier auf dem Update Suezkanal in Telegram heißt... Die Evergreen bzw. Evergiven bleibt beschlagnahmt samt allen Containern und Besatzungen. Die Besatzung muss auch an Bord bleiben. Es wird erwartet, dass es in den kommenden Wochen zu weiteren Staus in großen Häfen wie Singapur und Rotterdam kommen wird, da die Fahrpläne gestört werden, so der Supply Chain Datenanbieter Project 44. Der Vorstandsvorsitzende dieser Supply Chain Datenanbieter, SCA heißt das Unternehmen, sagte, dass die Verhandlungen mit dem Schiffseigentümer der japanischen Shoei Kisen Kaisha Limited und den Versicherern länger als erwartet dauerten. Der Versicherer des Schiffes, der UK P&I Club, sagte in einer Erklärung, dass der Eigentümer eine Forderung in Höhe von 916 Millionen Dollar erhalten habe. Also es wurde ja die ganze Zeit berichtet, dass die knapp 1 Milliarde fordern. Das Geld ist jetzt offenbar bezahlt. Trotz der Höhe der Forderung, die weitgehend unbegründet war, heißt es, haben die Eigentümer und ihre Versicherer in gutem Glauben mit dem SCA verhandelt. Wir sind enttäuscht über die anschließende Entscheidung, das Schiff zu beschlagnahmen. Frage, wo ist das Geld?
Na, das Geld wird wahrscheinlich bezahlt worden sein. Ich weiß ja nicht, wie die 900 Millionen zustande kommen. Das bezieht sich wahrscheinlich auf einen gewissen Anteil, die direkt mit dem Schiff zusammenhängen. Aber durch diese 6 Tage, Suez-Blockade, die dahinter stand, die übrigens auf der anderen Seite dazu geführt haben, dass China und Iran gerade neue Handelsabkommen geschlossen haben. Das finde ich sehr interessant und vor allem auch neue Handelswege. Darüber werde ich in Kürze berichten. Aber diese 6 Tage verursachen natürlich gewaltige Staus, auch im Hinterland. Also genau genommen im Hinterwasser. Denn die Schiffe liegen natürlich da und können nicht durch. Und es ist nicht nur das eine Schiff, was Schäden verursacht, sondern die gesamten Verzögerungen, die damit verbunden sind, wenn man die alle addiert, da kommen natürlich noch weitaus größere Forderungen zu, eventuell auf die Betreiber des Suezkanals. Nämlich, die haben diesen Suezkanal eben nicht offen gehabt. Und ich denke, an der Stelle werden sie vorsichtshalber sagen, wir beschlagnahmen eben halt dieses Schiff. Falls da noch größere Forderungen kommen, bis wir da nicht Klarheit haben, werden wir sie auch nicht rauslassen.
Ihr Lieben, das war's für heute. Keine besonders tollen Nachrichten, aber damit rechnen wir im Moment auch nicht in der Zeit des Wandels, in der Zeit der Weltenwende. Bleibt in eurer Kraft. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben heute über einige gesprochen, was man selbst für sich tun kann. Vor allem, was der Teufel am meisten hasst, ist, wenn man fröhlich ist. Versucht mit eurer Familie, mit euren Kindern schöne Sachen zu machen. Wenn es geht, geht raus, tollt in der Sonne, seid, auch wenn es ein bisschen Schnee gibt, macht gar nichts, seid draußen, genießt die Freiheit und esst gut, trinkt gut, das heißt nicht teuer, weil ihr könnt eben auch, wie wir gerade gesagt haben, Kräuter sammeln, ihr müsst ja nicht nur Smoothies machen, ihr könnt die Kräuter auch klein schneiden und in den Salat tun. Ich werde euch noch ein schönes Kräuterbuch raussuchen und versucht einfach in der Kraft zu bleiben, weil diese Zeit wird vorbeigehen und es zeigt sich, wer das gut durchstehen kann. Das ist der, der im Gottvertrauen ist. In diesem Sinne, einen trotzdem schönen Tag und wir bleiben natürlich in Verbindung. Heute Nachmittag gibt es wieder das Abendgebet und vor allem lesen wir Franketzo weiter.
Und heute Morgen gibt es unseren obligatorischen Kaffee, während die Sonne jetzt wieder draußen ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
So ist es. Alles Liebe.
Ciao.